Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung vom Mittwoch, den 11. Februar. Heute zuerst zur Abstimmungsserie. Das Rabe Info präsentiert diese Woche die Abstimmungsvorlagen vom 8. März. Heute die Klimafondsinitiative und warum viele, aber nicht alle Jungparteien dafür sind. Und ein besonders absurder Fall von Willkür bei einem Einbürgerungsverfahren im Aargau sorgt für Aufsehen. Der Fall sei extrem, die Willkür habe aber System, sagt die Aktion Vier Viertel.
Grundsätzlich ist es so, dass es eben im System so angelegt ist, also das ist die Idee, dass es so funktioniert, auch mit dieser großen Handhabe auf Gemeindeebene.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten aus dem Ausland in die kanadische Provinz British Columbia, wo sich Schüsse an einer Schule ereigneten. Sarah Heinzmann.
10 Menschen seien dabei getötet und mindestens 25 weitere verletzt worden. Die Massenschießerei fand in einer Schule in der Gemeinde Tumler Ridge in British Columbia statt. Die verdächtige Person wurde tot in der Schule aufgefunden. Sie habe sich selbst verletzt. Das berichtet die Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Die Beamten glauben, den Schützen identifiziert zu haben, sagen jedoch, dass es schwierig sein werde, ein Motiv zu finden. So CBC weiter. Es handelt sich um eine der tödlichsten Schießereien an einer Schule in der Geschichte Kanadas. Der kanadische Premierminister reagierte auf der Plattform X mit Bestürzung auf den Vorfall.
Nach Äthiopien.
Das Nachbarland von Sudan beherbergt angeblich ein geheimes militärisches Ausbildungslager für Tausende von Kämpfern. Diese stehen mit den sudanesischen Rapid Support Forces in Verbindung. Dies geht aus einer investigativen Untersuchung von Reuters hervor. Die Recherche stützt sich dabei auf äthiopische Beamte, Diplomaten, interne Sicherheitsdokumente und Satellitenbilder. Die Lager befinden sich in Westäthiopien nahe der sudanesischen Grenze. Es ist der erste direkte Beweis für Äthiopiens Beteiligung am jüngsten Krieg in Sudan. Quellen berichten Reuters, dass das Lager im Oktober seinen Betrieb aufgenommen habe und Anfang Januar bereits über 4000 RSF-Kämpfer ausgebildet habe. Gemäß den Quellen von Reuters seien die Vereinigten Arabischen Emirate für die Finanzierung des Baus, für die Bereitstellung von Ausbildnern und die Logistik zuständig. Die Vereinigten Arabischen Emirate bestreiten eine Beteiligung und erklären, sie seien keine Konfliktpartei. Die äthiopische Regierung, das Militär und die RSF haben auf detaillierte Fragen zu den Lagern nicht geantwortet, so Reuters weiter.
Irland führt ein Grundeinkommen für ausgewählte Kunstschaffende ein.
2000 KünstlerInnen werden in das Programm aufgenommen. 325 Euro kriegen sie neu pro Woche und das über die nächsten 3 Jahre. Das soll ihre Kreativität fördern, da die Abhängigkeit von anderen Erwerbstätigkeiten verringert werde. Dieses dauerhafte Programm folgt auf ein Pilotprojekt, das KünstlerInnen während der pandemiebedingten Schließungen unterstützen sollte. Gestern wurde das Programm in Dublin vorgestellt. Der irische Kulturminister lobte das Programm als einen wichtigen Schritt nach vorne. Die Städte New York und San Francisco hatten ähnliche Programme implementiert, doch Irland ist nun das erste Land, das ein solches Modell dauerhaft einführt.
Ein Blick in die Türkei.
Präsident Erdogan hat den umstrittenen Istanbuler Generalstaatsanwalt Gürlek zum neuen Justizminister ernannt, das berichtet der Deutschlandfunk. Es gibt Kritik daran, weil Gürlek in seiner bisherigen Funktion gegen zahlreiche PolitikerInnen der größten Oppositionspartei CHP vorgegangen sei. So war er unter anderem für die Ermittlung gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu verantwortlich. İmamoğlu sitzt seit März vergangenen Jahres in Untersuchungshaft, so der Deutschlandfunk weiter.
In die Schweiz. Der Schweizer Nationalfonds hat Ende Januar seine neuen Forschungsschwerpunkte definiert.
Davon sind alle in den Naturwissenschaften angegliedert. Die Geistes- und Sozialwissenschaften gehen hingegen leer aus. Und dagegen regt sich nun Widerstand. In einem Protestbrief wenden sich Forschende mit Vorwürfen an das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Die Geistes- und Sozialwissenschaften würden vernachlässigt und bestimmte Forschungsfelder aus politischen Gründen nicht gefördert. Das heißt es im Brief. Mehr als 1000 Personen haben diesen bereits unterzeichnet.
In die Stadt Bern? Die Inselgruppe hat vor 2 Jahren ihre Informatik aufgerüstet.
Die Zahlen zeigen nun, das war teurer als angenommen. Über 180 Millionen Franken kostete die Einführung des IT-Systems EPIC, das schreibt die Inselgruppe in einer Medienmitteilung. Bisher zirkulierten unterschiedliche Zahlen, so die Zeitung Der Bund. Bei der Ausschreibung waren 83 Millionen Franken im Raum gestanden. Auch wenn die Kosten höher waren als bisher angenommen, habe man das Budget eingehalten, so der Verwaltungsratspräsident Adrian Schmitter. Das System wurde im März vor 2 Jahren eingeführt. Es hat die über 50 bestehenden, teils stark veralteten Systeme des Inselspitals abgelöst. Die Inselgruppe selbst zeigt sich zufrieden mit der neuen Software. Die PatientInnen profitierten unmittelbar von der Digitalisierung, so die Inselgruppe. So habe man inzwischen bereits über 50.000 PatientInnen Zugriff gewährt auf ihre digitalen Gesundheitsinformationen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller und Sarah Heinzmann. Wir kommen zum Wetter. Morgen Donnerstag hat es den ganzen Tag Regen, es ist stark bewölkt und die Temperaturen betragen bis zu 9 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am 8. März stimmen die Schweizer Stimmberechtigten über 4 nationale Vorlagen ab und über eine auf Stadtebene. Im Rabe Info stellen wir diese Woche diese Geschäfte vor. Heute schauen wir uns die Klimafonds-Initiative an. Noah Bio hat dafür mit Vertreterinnen der Jungparteien gesprochen.
Das Anliegen der Klimafonds-Initiative ist einfach. Die Schweiz soll mehr Geld ausgeben, um die Klimakrise zu bekämpfen. Dafür soll der Bund jährlich 0,5 bis 1% des Bruttoinlandprodukts in einen Fonds einzahlen. Das entspricht aktuell einem Betrag von 4 bis 8 Milliarden Franken. Zum Vergleich, aktuell gibt der Bund pro Jahr 2 Milliarden Franken aus für den Klimaschutz. Die Klimakrise beschäftigt junge Menschen besonders stark. Im UBS-Sorgenbarometer lag das Thema letztes Jahr bei den 18- bis 39-Jährigen an zweiter Stelle. Gerade deshalb sollten Junge für den Klimafonds stimmen, findet Magdalena Erni. Sie ist Co-Präsidentin der Jungen Grünen.
Wir Jungen sind noch am meisten darauf angewiesen, dass wir lange auf einem lebenswerten Planeten leben können. Genau das will die Klimafonds-Initiative mittels Investitionen bezwecken.
Das sehen auch andere Jungparteien so. Neben den jungen Grünen und der JUSO haben etwa die junge EVP sowie die junge GLP die Ja-Parole gefasst. Letztere stellt sich damit gegen ihre Mutterpartei. Nicht so die junge Mitte. Diese spricht sich für ein Nein aus. Die Vizepräsidentin der jungen Mitte, Nina Giesler, begründet diese Haltung folgendermaßen.
Selbstverständlich nehmen wir den Klimaschutz ernst, aber wollen natürlich auch keine falschen Versprechen machen. Die Klimafonds-Initiative würde sehr viel Geld aufs Mal ausgeben und diese Schulden müssen selbstverständlich zurückbezahlt werden. Und diese Menschen, die werden wir, die jungen Menschen.
Weil die Initiative hohe Ausgaben fordert, belastet dies den Bundeshaushalt für die kommenden Jahre. Dieses Geld müsse der Bund durch höhere Abgaben oder Steuern einnehmen. Dass die Stimmbevölkerung mehr Ausgaben beschlossen hat, war zuletzt bei der 13. AHV-Rente der Fall. Da hat der Bundesrat nun entschieden, die Mehrwertsteuer anzuheben. Das Beispiel zeige, dass die Bevölkerung zu mehr Ausgaben bereit sei, meint die Co-Präsidentin der Jungen Grünen Magdalena Erni.
Die Bevölkerung möchte gerne mehr Geld, beispielsweise für den 13. AHV. Auch Klimaschutz ist der Bevölkerung sehr wichtig, wie sie immer wieder gezeigt hat mit Abstimmungsentscheiden.
Gleichzeitig ist ihr wichtig, dass der Klimafonds sozial gerecht finanziert wird. So steht es auch im Initiativtext. Eine höhere Mehrwertsteuer sei nicht gerecht, sagt Magdalena Erni und verweist auf Umfragewerte, die zeigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung dies auch ablehnt. Für die Vizepräsidentin der Jungen Mitte gibt es noch weitere Probleme als eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Für Nina Giesler ist klar, das Geld für den Klimafonds würde anderenorts weggespart.
Gleichzeitig fehlt dieses Geld dann aber auch bei anderen wichtigen Dingen wie beispielsweise die Bildung oder auch gerade die AHV, welche heute auch schon mehrheitlich zulasten der kommenden Generation geht, wenn man das Loch beispielsweise der AHV anschaut.
Der Bund könnte den Klimafonds auch finanzieren, indem er die Bundessteuer anhebt. Auch diese Möglichkeit lehnt Nina Giesler ab. Für Magdalena Erni wäre dies hingegen eine gerechte Lösung. Denn die Bundessteuer betreffe vor allem die Wohlhabenden.
Weil wir wissen aus verschiedensten Studien, dass Menschen, die sehr wohlhabend sind, sehr viel mehr zur Klimakrise beitragen.
Die GegnerInnen der Initiative stellen nicht nur Fragezeichen hinter die Finanzierung. Auch die Notwendigkeit eines Klimafonds steht für sie zur Debatte. Die Kantone würden bereits viel Geld ausgeben und auch der Bund investiere Milliarden in den Klimaschutz und die Energieinfrastruktur, meint Nina Giesler von der Jungen Mitte. Mit diesen gezielten Investitionen seien die Klimaziele effektiver zu erreichen.
Und nicht durch eine Klimafondsinitiative, welche mehr Geld einfach verteilt, ohne klar zu sagen, wo gezielt investiert werden soll.
Außerdem weist die Vizepräsidentin der Jungen Mitte darauf hin, dass bereits viele Gesetze und Instrumente bestehen für den Klimaschutz.
Wir haben in den letzten Jahren wichtige Abstimmungen darüber gehabt, beispielsweise über das Klimaschutzgesetz. Und es gilt jetzt einfach, diese Gesetze auch wirklich in der Praxis umzusetzen.
Für Magdalena Erni reichen die bisherigen Investitionen nicht. Außerdem sieht sie die bisherigen Errungenschaften im Klimaschutz gefährdet.
Seit aktuell in jeder Budgetdebatte und auch gerade mit dem sogenannten Entlastungspaket und dem Kürzungspaket des Nationalen Ständerats diskutiert wird, dass überall gekürzt werden soll. Und insbesondere trifft das den Klimaschutz, die nachhaltigen erneuerbaren Energien. Da werden Fördergelder gestrichen.
Der Klimafonds versuche, diese Lücke zu füllen, meint Erni. Eine Mehrheit der Jungparteien will also mit Investitionen dafür sorgen, dass für die kommenden Generationen genügend Mittel für den Klimaschutz vorhanden sind. Ebenfalls im Sinne der Jugend argumentiert die Junge Mitte gegen den Fonds. Für sie steht die ökonomische Nachhaltigkeit im Zentrum. Welches Argument für sie mehr zählt, können die stimmberechtigten jungen Erwachsenen an der Urne zeigen.
Die Stimmberechtigten in der Schweiz können noch bis zum 8. März über die Klimafondsinitiative und die weiteren Vorlagen abstimmen. Morgen geht es in unserer Serie weiter mit der Bargeldinitiative.
Rabe Info.
Fragen, die nicht zulässig sind. Eine Maximalpunktzahl, die nicht erreicht ist. Falsch dokumentierte Antworten. Das alles erlebte ein Mann, der in der Schweiz geboren ist und sich in einer Aargauer Gemeinde einbürgern lassen wollte. Gegen dieses Vorgehen der Gemeinde beim Einbürgerungsverfahren hat er sich gewehrt. Das Verwaltungsgericht Aargau hat dem Gericht nun Recht gegeben. Die Aktion Vier Viertel schreibt, der Fall sei kein Einzelfall. Stefan Manser-Egli ist Vorstandsmitglied bei der Aktion Vier Viertel. In seiner Doktorarbeit beschäftigt er sich mit dem Integrationsbegriff bei Einbürgerungsverfahren. Noah Bio wollte von ihm wissen, was den Fall im Aargau so aufsehenserregend macht.
Die Ausgangslage ist spannend, weil es geht um einen Kosovaren, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, der seit 30 Jahren in derselben Gemeinde lebt, seit er einjährig ist, ist auch in der Schweiz geboren. Und grundsätzlich geht es um das Kriterium der Vertrautheit mit den hiesigen Lebensverhältnissen, was ja schon absurd genug ist, weil man sich fragen könnte, ja, mit welchen Lebensverhältnissen denn sonst, wenn er sein ganzes Leben in derselben Gemeinde gewohnt hat. Und eben, die wurden ihm dann nicht attestiert, dass er die Erfüllung dieses Kriteriums von Gemeinde und Kanton. Und das Verwaltungsgericht hat jetzt erstens mal gesagt, ja doch, es gibt eine natürliche Vermutung, das ist ein juristischer Begriff, dass man die erfüllt in seiner Ausgangslage, und hat dann eben dieses Protokoll insbesondere der Gemeinde zerpflügt, was eben wirklich so sehr haarsträubend jetzt ist in diesem spezifischen Fall.
Welche Vorgaben haben denn Gemeinden und Kantone für diese Fragebogen und die Bewertung der Antworten in diesen Gesprächen?
Ja, das ist eben der Punkt, oder? Man liest immer wieder von diesen besonders willkürlichen Einzelfällen in den Medien oder auch in den Urteilen, die dann mal so weit kommen. Aber eigentlich ist das Schweizer System wirklich darauf angelegt. Also es gibt auf Bundesebene Kriterien, Mindestkriterien, Anforderungen, was zum Beispiel eine gelungene Integration, wie die definiert ist. Und dann ist aber explizit vorgesehen, dass das nur Mindestvorschriften sind und dass die Kantone und die Gemeinden noch weitergehen können. Und sie tun das auch. Das heißt, es gibt dann neben der Bundesgesetzgebung für die Einbürgerung 26 kantonale und letztlich eigentlich über 2000 Gemeinden, die das umsetzen auf ihrer Ebene, so wie sie das für richtig befinden oder was sie unter Integration auch auf der lokalen Ebene verstehen.
In diesen Einzelfällen erhalten Einbürgerungswillige dann eben Recht vor Gericht. Die Gerichte attestieren eine Willkürlichkeit. Führen diese Urteile dann auch zu einer Veränderung in der Praxis der jeweiligen Gemeinde?
Jein, also genau, grundsätzlich das Gericht eben urteilt dann in diesem Einzelfall und schickt das dann meistens an eine Instanz zurück oder gibt dann die Anweisung, das Bürgerrecht zu erteilen sozusagen. Das geschieht dann auch nicht immer. Also im Thurgau ist gerade ein Fall am Laufen, wo das Kantonsparlament dann sagt, nein, das machen wir trotzdem nicht. Also das ist auch spannend, dann wieder so diese rechtsstaatlichen Geschichten. Und jetzt im Aargau hat man schon gesagt, ja, vielleicht muss dann das Handbuch Bürgerrecht auf kantonaler Ebene überarbeitet werden, wenn wirklich diese Probleme bestehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es eben im System so angelegt ist. Also das ist die Idee, dass es so funktioniert, auch mit dieser großen Handhabe auf Gemeindeebene. Also es ist nicht so, dass dann jedes Urteil automatisch auch politische Veränderungen nach sich zieht.
Sie haben jetzt mehrfach angetönt, dass es eben System hat, dass es auch politischer Wille ist. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, damit bei Einbürgerungsverfahren weniger Willkür herrscht?
Ja, ich glaube, es wäre eigentlich relativ einfach, dass man mal sagt, man müsste abschließende Kriterien haben. Also es müssten überall in der Schweiz mehr oder weniger eben dieselben Kriterien sein und sie müssen objektiv bestimmbar sein. Ich meine, das ist ein großes Problem heute, zum Beispiel mit dem Integrationsbegriff, der eben sehr weit ausgelegt werden kann. Dann hat man auf Bundesebene versucht, das ein bisschen zu definieren, aber eben immer noch diese Vertrautheit mit schweizerischen Lebensverhältnissen, was heißt das genau? Das kann dann jede Gemeinde wieder anders interpretieren. Und das ist eigentlich das, was wir mit der Demokratieinitiative fordern, sind abschließende, objektive Kriterien auf nationaler Ebene, wo dann immer noch der Kanton und die Gemeinde sich um das Verfahren kümmern, aber wo eigentlich mehr oder weniger dieselben Kriterien in der ganzen Schweiz gelten sollen.
Das war Stefan Manser-Egli, er ist Vorstandsmitglied bei der Aktion Vier Viertel. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das gesamte Interview gibt es auf unserer Webseite rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 11. Februar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Bio und Sarah Heinzmann. Und das nächste aktuelle Info gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.